Hi ihr Lieben, endlich wieder hier. Also, das ist ja immer so, dass man öfter Sachen plant und auch herzukommen, aber wir haben jedes Mal, war wirklich irgendwas dazwischen, krank, Hund krank, Frau krank, alle krank. Und dementsprechend hat Martin das immer alleine hier gemacht, bin auch wie gesagt sehr froh, wieder hier zu sein. Als Martin sagte, das und das den Termin, manchmal verschlumpft er ja auch Termine, manchmal verschlumpfe ich Termine. Da sind wir uns sehr eigentlich, aber letzte Woche haben wir uns sehr oft hin und her geschrieben, dass wir Sonntag nach Laumburg fahren und ich bin, wie gesagt, froh, wieder da zu sein. Ich habe ein Thema heute mitgebracht, das brennt mir schon ganz, ganz lange auf den Nägeln. Und ich finde immer ganz gut, wenn man predigt oder Sachen predigt, die man mit eigenen Sachen füllen kann, die man selber erfüllt oder selber erlebt hat. Und was mir aufgefallen ist, also ich bin ja, habe ich ja schon, glaube ich, bei meiner letzten Predigt erzählt, ein totaler Lesemuffel, ne? Oh, ich hasse Lesen, ne? Ich habe mein ganzes Leben, glaube ich, ein Buch gelesen. Und das Buch ist natürlich wichtig, das wissen wir alle. So, ich bin mittlerweile dabei, so einmal gab es so einen Schub vom Herrn, das war Winterzeit und ich habe da sehr viel drin gelesen und sehr viel, zu viel kann man ja nicht sagen und auch nicht viel lesen, aber ich habe schon für meine Verhältnisse sehr viel gelesen und habe da auch sehr, sehr Lust dran gefunden, an diesem Buch zu lesen, weil alle denken immer so, oh, ist eher schwierig. Wir haben gestern noch drüber gesprochen, wenn man dann anfängt in Mose zu lesen, so das erste, Mose 1 ist schon cool, aber Mose 2, Mose 3 wird dann schon schwierig, wo man denkt so, boah, ja, aber es ist ja auch eng nicht so wichtig, wer von wem abstammt. Doch, es ist wichtig, aber am Anfang ist es halt so, wo man sagt, okay, das nimmt halt die Lust so. Aber ich war stets bemüht, sagt man ja immer so schön in den Zeugnissen, also, aber halt nicht gut. So. Auf jeden Fall ist es so, was mir aufgefallen ist, wenn ich Bibel lese oder auch Bibel höre, ist immer so, das Wesen der Menschen. So. Und das ist auch heute eigentlich so mein Thema. Das Wesen der Menschen, das in der Bibel komplett von Anfang bis Ende durchgeht, wo man so drauf guckt und denkt so, ja, es ist so typisch Mensch. Es ist einfach so. Also es geht los. Wir fangen mal vorne an. Das Wesen der Menschen, oder was ich meine, wo ich dann nachher noch komme zu kommen, und ihr werdet es nachher verstehen, was ich damit meine, ist in jedem Menschen drin. Wir als Christen, durch die Wiedergeburt, haben die Sünde abgelegt, beziehungsweise die Sünde wurde für uns durch Jesus besiegt, in Anführungsstrichen, und erfüllt. Allerdings ist das Wesen trotzdem immer noch in uns drin. Und das heißt also, wir sind genauso dem Teufel ausgesetzt wie die Welt. Wir aber, durch unser Wissen, dass der Teufel da ist, ist es einfach so, dass wir drauf gucken müssen, dass wir immer wieder prüfen. Wir müssen immer wieder prüfen. Es steht auch in der Bibel, aufgrund von Prophetien, oder wenn jemand Prophet hat, besonders gute behalten oder schlechte wegwerfen. Das kann man aber auf alles projizieren. Wenn ich drauf gucke und es ist im Einklang mit der Bibel und ich denke so, okay, das ist schon gar nicht schlecht, was der gute Mann da sagt, dann kann ich es behalten für mich. Und dann muss ich es aber auch abspeichern. Also es gibt auch Menschen, die speichern es halt nicht ab, die machen halt immer weiter und du denkst so, naja, aber du hast doch gestern in der Predigt gehört, was der da gesagt hat. Oder du hast irgendwo in der Predigt online was gehört oder was auch immer, aber du machst es nicht, du setzt es nicht um. Und das ist halt einfach, naja, eher schwierig. Worauf ich hinaus möchte, wir fangen mal an. Und zwar, es geht am Anfang der Bibel los, was ich gesagt habe, der Garten Eden. So, der Garten Eden wird folgendermaßen beschrieben. Das Schöne ist, ich habe Kontaktlinsen drinne und mit Kontaktlinsen kann ich Motorrad und Auto fahren, aber nicht lesen. Also ich muss das so ein bisschen weghalten, nicht, dass ihr denkt, ich brauche eine Brille, weil das sagen die meisten Leute, du brauchst eine Brille, aber ich habe eine Brille drinne und die ist eher kontraproduktiv. Also, dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen, ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In Eneas Garten standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gott und Böse unterscheiden lässt. Jetzt sagt Gott ja zu Adam und Eva, ist ja bekannt, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gott und Böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben. So. Kleines Beispiel. Ich war mal auf einem Motorrad, also ich mache ja Motorraddienst und war auf einem Treffen. Da wurde mir das erste Mal bewusst und viele so sagen würden, ja, ich habe einen Gedanken gehabt. Ich glaube aber, das war in dem Moment wirklich vom Heiligen Geist, der mir diese Worte wo ich das erste Mal mich wirklich mit beschäftigt habe. Ich habe einen jungen Menschen kennengelernt, der lass den vielleicht 20, 25 gewesen sein, der zu mir sagte, du Sven, sag mal, du stehst ja in Jesus Lord, also er selber war Rocker, so, und sagte zu mir, du, da steht Jesus Lord, so. Ich komme aus dem Osten und bei uns war damals Kommunion und das Einzige, was ich noch irgendwie im Kopf habe, ist Adam und Eva und Apfel. So. Ich hatte ja Bibel gelesen, da kann man dann ja so, ja, nee, pass mal auf. Also jetzt erstmal schon mal der Apfel. Das war schon kein Apfel, es ist eine Frucht. So wie es ja, ist eine Frucht. Und ich sag, und ich kann dir das ganz einfach erklären. Und das war einfach so, für mich so eine Erklärung, die ich jetzt immer wieder für mich sage, weil die sagen immer, naja, aber warum haben die das gemacht? Und dann habe ich gesagt, pass auf. Und dann sind wir rausgegangen auf so ein Gelände und da war so eine Allee von Bäumen. Und ich habe gesagt, pass auf. Gott hat nichts anderes gesagt als, du bist im Paradies. Du hast an diesen Bäumen alles, was du dir vorstellen kannst. Alles. Da steht ja Früchte. Da, wenn eine, was weiß ich, Zitronen mag, war da Zitronen dran. Wenn andere mag, da so. Und Gott sagt, du darfst von allen Bäumen essen. So viel, wie du willst. Mach. Außer von dem ersten. Da darfst du nicht essen. Und jetzt, jeder, der hier auch anwesend ist, hört in sich rein. Was reizt am meisten? Was reizt am meisten? Welche Bäume reizt am meisten? Da, wo ich essen kann, wie ich will? Oder wo er sagt, nee, darfst du nicht. Und das ist in uns Menschen drinnen. Und das ist bei den Nichtbekehrten noch ausgeprägter, weil, da kommen wir dazu, Adam und Eva, da kam ja die Schlange. Und die Schlange ist ja, muss man dann ja sagen, auch in dem Sinn clever. Die sagt dann zu Eva, die Schlange war lustig als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass du hier keinen Baum die Früchte essen darfst? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, esst nicht von diesen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. So, ist ja bekannt, was sie dann macht, dann isst sie davon, dann gibt sie dem Mann auch noch davon. Und dann war schon mal das erste Mal, wo ich für mich selber so, als ich Mose gelesen habe, schon gedacht, so, ja, so, das ist so typisch Mensch. So, es ist, du bist im Paradies. Du hast alles, was du willst. Es ist nur eine Aufgabe. Und das, und da merkt man die Sünde in einem selber auch bei nicht Christen, wobei wir, wie gesagt, ja wissen eigentlich, wo es herkommt und immer darauf achten müssen, dass wir es halt nicht darauf reinfallen. Aber da war es halt so. Dann gehen wir in der Bibel weiter. Dann kommt irgendwann Mose. Und da habe ich letztens, war ich unterwegs mit den Hunden. Das ist immer so meine Zeit, wo ich so stille Zeit, was heißt stille Zeit, einfach schon meine Bibel-App dann anhabe, oben eine Jacke drin habe und mit den Hunden spazieren gehe in der Natur, wo mir keiner auf die Nerven geht und ich einfach das hören kann. Es schweift öfter mal ab, aber es sind halt auch viele Sachen, die im Gehirn drinne bleiben. Und da war es so, da war die Geschichte, wo Mose den Auftrag gibt, zum Pharao zu gehen. Und auch wieder so eine menschliche Komponente. Gott erscheint ihm, sagt, pass auf, du gehst zu Pharao und sagst denen, er soll mein Volk freilassen, damit die Israeliten losziehen können. Dann kann man schon nachvollziehen, also unabhängig davon, also ich jetzt nicht, aber man kann das als vielleicht von anderen Menschen nachvollziehen, wenn dann schon mal sowas passiert und da kriegst du einen Auftrag, dass man sagt so, ja okay, dann mache ich das. Mose aber sagt, ja, aber ich, was mache ich denn, wenn die Israeliten mir nicht glauben? Und dann sagt Gott, du hast einen Stab dabei, schmeißt den einfach dahin, dann wurde es eine Schlange, dann nimmst du es am Schwanz, jeder von uns weiß heutzutage, ist eher schwierig, eine Schlange am Schwanz zu fangen, sondern eher am Kopf vorne. Auf jeden Fall sagt er, nimm ihn hoch und dann hast du deinen Stab wieder. Danach zusätzlich die Geschichte mit der Hand, also er macht die Hand ins Gewand, nimmt die raus, man muss sich das mal bildlich vorstellen, so, da spricht erstmal ein Busch zu dir, so, du machst die Hand da rein, machst du wieder raus und da sind aber Pusteln da. Du machst sie wieder rein und es ist weg. Und bei der ganzen Geschichte ist es einfach trotzdem so, dass dieses Wesen des Menschen sagt so, na, weiß ich nicht, keine Ahnung, könnte ich ja nicht. Aber was willst du denn sonst für einen Auftrag bekommen? Und das geht ja bei Mose immer so weiter. Also er sagt dann ja noch trotzdem noch, ja, aber ich kann nicht so gut reden und so, wo du so sitzt. Und das ist halt für mich immer in Anführungsstrichen so witzig, dass man drauf guckt und denkt so, hey, was willst du denn noch? Also, was soll Gott denn noch machen? Also, allein diese zwei Sachen hätte man schon sagen können, oh, weißt du was, dann gehe ich los, was soll mir denn passieren? So, das ist die Komponente für die Christen. Weil wenn Gott uns einen Auftrag gibt und wir den Segen drauf sehen, haben wir auch gerade drüber gesprochen, wenn ich den Segen sehe und den objektiven Segen, da komme ich später nochmal zu, dann müssen wir das auch machen. Dann ist es einfach so, dass wir auch den Weg weitergehen sollen. Bei dieser Geschichte ist es zum Beispiel so, ich habe damals meine Frau kennengelernt, danach dann Martin kennengelernt. Er hatte damals von mir, als er mich das erste Mal gesehen, nee, umgekehrt, das erste Mal habe ich ihn gesehen auf dem Geburtstag von einem guten Freund von mir und habe zudem noch wortwörtlich gesagt, der lebt leider nicht mehr, aber der ist auf jeden Fall beim Herrn, den sehen wir auf jeden Fall wieder, habe ich zu ihm gesagt, sag mal, das war so eine Geburtstagsfeier, muss man sich vorstellen, von ganz vielen Ingenieuren von den Stadtwerken. Und die waren alle so nicht so meins. Also ich war da so als naja, Quotenassi will ich nicht sagen, aber so, also, nee, ich passte da nicht rein. So, und dann saß ich am Tresen und war am Essen und dann saß mein Schwiegervater so schräg gegenüber am Tresen auch. Und wer ihn ein bisschen näher kennt, seine Essgewohnheit, wie er isst, ist ein bisschen schwierig. Dann hat er kein Messer benutzt, sondern nur das Schnitzel so rauf und dann ab. Und ich saß da und ich denke, der passt doch hier gar nicht zu. Und da habe ich meinen Freund Ralf, hieß er. Ich sage, Ralf, sag mal, ganz ehrlich, das ist doch einer von den Hells Angels, oder nicht? Nee, nee, der ist Pastor. Ich sage, ja, der ist Pastor. Alles klar. So, dann war das Thema durch. So haben wir uns, also haben wir uns kennengelernt. Und genau andersrum war das, als er mich danach, er hat nicht so gutes Gedächtnis, was Menschen angeht, manchmal. Er hat mich dann wieder gesehen, als ich bei seiner Mutter zu Hause bei Gina war und hat genau das Gleiche gedacht. Gut, kann man ja auch denken, meine Halle stand vor der Tür, Oma hatte mich zum Essen eingeladen, mir war es halt nicht bewusst und so haben wir uns kennengelernt. Aber Gott hat immer so die Komponenten bei mir ins Leben reingesetzt, wie es eigentlich sein sollte. So, und dann komme ich dazu, dann war es mal so, dass Martin gesagt hat, du, es gibt auch christliche Motorraddienste, wäre das nicht was für dich? Und ich habe gedacht so, boah. Und wirklich, ohne Spruch, meine Gedanken in meinem Kopf waren immer drinne, das sind Leute, die haben ihre Kutte, weil sie bei keinem anderen Club eine Kutte kriegen würden. So, da war ein Dienstler bei uns im Preetz in der Gemeinde und hat sich vorgestellt. So, und dann habe ich da gesessen und dann haben sie sich vorgestellt und ich dachte, nee, also nee, das ist überhaupt gar nicht meins, gar nicht. Und es war vorher mal Gespräch, da komme ich auch noch zu mit Martin, dass er auch gesagt hat, du, wenn Gott was möchte, dass du das machst, musst du es auch machen. Und ich habe gedacht, ja, okay, aber also da muss er mir das schon eindeutig sagen, also sonst mache ich das nicht. Auf jeden Fall waren die dann, haben sich vorgestellt und dann war halt auch so ein, zwei Komponenten da drin, durfte man als Polizist durfte man nicht mitmachen und was weiß ich. Und da bin ich dann ja als Steuerfahnder eh raus und so. Und ich war auch froh darüber, weil dann brauchte ich mich da nicht mehr weiter beschäftigen. Dann hat ein sehr, sehr guter Freund, wenn nicht so mein bester Freund, also die Disciples nach Deutschland geholt. Und auch da habe ich gesagt, da haben wir noch bei ihm gesessen, du wirst es bestätigen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und dann bin ich irgendwann mit dem Motorrad unterwegs gewesen und bin hinter Sebastian hergefahren und dann hat wortwörtlich, und das ist, glaube ich, das einzige Mal bis jetzt, ich hoffe, das kommt nochmal, aber das einzige Mal, dass wirklich Gott eindeutig, also wirklich eindeutig zu mir gesprochen hat. Ich bin gefahren mit dem Motorrad und in meinem Helm hat eine Stimme zu mir gesagt, sag mal Sven, meinst du nicht, das wäre geil mit Sebastian? Und Sebastian, ihr kennt ihn nicht, er sieht ungefähr genauso aus wie ich, bloß er hat eine Glatze und noch tätowierten Kopf. Meinst du nicht, das wäre geil, mit Sebastian zu Biker-Clubs hinzufahren und zu zeigen, dass Christen nicht so aussehen, wie du dir das 40 Jahre vorgestellt hast? Weil man hat ja als Nichtbekehrter so ein bestimmtes Bild von Christen so. Ich möchte mal so das vergleichen, das ist so ungefähr so wie die Leute von den, die Leuchtturm, oder wie heißt das? Also man stellt sich das schon so vor, so, ne? So stellt man sich das vor. Und da habe ich gesagt, ja, dann mach. Und dann beende. Und dann wusste ich, jo, dann mache ich das. Und meine Frau ist dann immer so, die legt gerne den Finger in die Wunde. Ja, was ist, wenn er sagt, du sollst mal Ballett machen? Heute weiß ich, wenn er sagt, ich soll Ballett machen, mache ich Ballett. Punkt. Und das ist eine Geschichte, wo wir Christen, wenn wir einen Auftrag kriegen, so wie Mose ihn gekriegt haben, müssen vertrauen. Auch wenn es manchmal schwer ist. Auch wenn es manchmal eigentlich gegen unsere Natur ist. Weil ich glaube einfach, auch wenn ich habe immer das Gefühl, wenn die Leute sagen, ja, du sprichst ja auch mit Gott. Ja, aber woran machst du das fest? Und dann sage ich immer, naja, meist ist es immer so, dass genau das, was Gott mir sagt, genau gegen dem ist, was ich eigentlich will. Also nicht dieses, ja, ich will mir jetzt gerne ein Motorrad kaufen. Ja, kauf dir mal ein neues Motorrad. Nee, so läuft das nicht. So läuft das wirklich nicht. Und das ist eine Geschichte, die man auch auf jeden Fall weitergeben kann. Wir gehen noch weiter in der Bibel. Als nächstes kommt David. David ist ja König. So, David ist natürlich als König natürlich im ich sag mal, in der Hierarchie sehr, sehr, sehr weit oben. Und da hat mein Schwiegervater damals auch gesagt, als ich damals ein Amt übernommen habe bei uns, desto höher man in einem geistlichen Dienst kommt, desto mehr Angriffsfläche hat man dem Teufel gegenüber. David hat alles. Dann kommt es aber zu, eines frühen Abends steht David, nachdem er eine Weile ausgeruht hatte und ging auf das flache Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, so dass er herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uria, ein Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und schlief mit ihm. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz die monatliche Blutung vorschreibt. So, das heißt also, was ist passiert? David war ein Mann Gottes. Aber was war? Ja, ganz einfach, er hat einfach nicht aufgepasst. Er hat einfach aufgegeben. Er hat nicht der Versuchung, die er eigentlich hätte wissen müssen, widerstanden. Das heißt also, der Teufel hat genau diese Lücke, wo er nicht, ich sag mal, aufgepasst hat, genutzt. So, und auch da ist es so in der Bibel, finde ich, es ist drinne, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil einfach David hätte es ja auch heimlich machen können. Aber er hat ja sogar jemanden geschickt und hat das ja sogar nachher dann noch mal einen oben drauf gesetzt. So, das heißt also, da geht's ja wieder weiter. Was wichtig ist für uns Christen, was wirklich wichtig ist, der Teufel ist immer da. Der ist wirklich immer da. Da bin ich meinem Schwiegervater sehr, sehr dankbar, als ich frisch bekehrt war. Da war ich noch nicht lange bekehrt, als ich damals um die Hand meiner Frau angehalten habe, hat er gesagt: So, Sven, klar kannst du sie heiraten, aber du kommst jetzt mit, wir gehen mit den Hunden spazieren. Das ist immer schwierig. Das sind immer ganz schwierige Themen, auch wenn ich die mag, aber das sind immer dann schon schwierige Themen. Und wir haben wirklich 1,5 Stunden, auch mit den Hunden, haben wir uns über den Teufel unterhalten. Haben gesagt, pass auf. Also er hat gesagt, du hast jetzt viele gute Sachen kennengelernt, deine Frau hast du kennengelernt, oder zukünftige Frau in dem Falle. Du hast gute Leute kennengelernt, aber der Teufel schläft nicht. Und desto mehr wenn du dich bekehrst, wird auf jeden Fall der Teufel auf den Zettel kommen. Und wie war's? Danach ging es dann halt wirklich mit Anfechtungen los. Wo du als normaler Mensch gesagt hättest, naja gut, Zufall hier, Zufall da. Nee. Gina hat eine prophetische Gabe. Und sie sagt zu mir morgens, du Schatz, fahr mal lieber mit dem Auto, ich glaube, mit dem Motorrad rutschst du aus. Als Mann so, ja, ist klar, komm. Als frisch Bekehrter, oder ich weiß gar nicht, ich glaube schon, dass ich da schon bekehrt war. Ich fahre morgens zur Arbeit, fahre an der Hauptverkehrsstraße in Kiel, auf einmal Hinterreifen weg, wups, da war nichts, also wirklich gar nichts. Im Nachhinein, ich bin ja aufgestanden, habe geguckt, es war nichts. Ich bin einfach mit dem Motorrad ausgerutscht. Hatte jetzt nicht große Verletzungen, aber da war ich so, hätte man vielleicht auch denken können, dass man danach sagt, ah, ich habe da eine Hexe zu Hause, Alter, die hat mich verflucht. So, also so übertrieben gesagt, ja, aber wenn dieses Gespräch vorher nicht gewesen wäre, wäre das vielleicht sogar zum Bruch gekommen, dass man gesagt hat, also ganz ehrlich, das ist so ein bisschen spooky, da habe ich nicht so richtig Lust drauf, muss man ehrlich sagen. Aber wir hatten das Gespräch vorher, also von daher ist das immer ganz wichtig. Was auch beim Wesen für die Menschen, also das Wesen der Menschen außerhalb des Glaubens ist, es gibt so ein schönes Lied, das heißt Why Have the Devil the Best Music? Und wenn man so in sich reinhört, ist da ja auch was Wahres dran. Also es ist ja so klar, jetzt mittlerweile kommt die christliche Lobpreismusik langsam da so ran. Schwiegervater hat so eine Gruppe, falls jemand mal gute Musik hören möchte, so von früher, aber halt mit christlichen Texten. Wie heißen die? Ja, genau. Die machen so AC/DC und sowas alles, haben aber die Texte umgedreht. Also das ist genau der gleiche Melodie. Wir haben gestern lange drüber geschnackt. Aber wenn man sich das überlegt, der Clou daran liegt einfach, und das ist, glaube ich, da bin ich der festen Überzeugung, erstmal, wir sollen prüfen, und zweitens, macht es was mit uns. Und wenn es was mit uns macht, lasst es sein. Ich habe letztens das Gespräch mit einem guten Freund von mir gehabt. Ich trage gerne Man of Mayhem. Der Hintergrund von diesem Man of Mayhem ist, das ist so eine Rockermarke. Ich habe mir da nichts bei gedacht und die hat eine ganz große 13. So, mein Schwiegervater hat das schon entkräftet, indem er gesagt hat, pass auf, das ist ganz einfach, die 13 bedeutet einfach 12 Jünger, ein Jesus, und bist du durch mit der Geschichte. Für mich ist es okay. Aber was ist für eine Botschaft anderen gegenüber? die ganz genau wissen, wofür diese 13 steht, aus Rotlicht und Kiffen und was weiß ich was alles, ist eher schwierig. Ich werde jetzt die T-Shirts nicht verbrennen, ich werde sie so lange tragen und ich werde mir aber nichts Neues davon kaufen. Ich werde sie auch nicht mehr beim Missionarsdienst tragen. So, und das sind so Sachen, wo wir einfach als Christen drauf gucken und wo wir der Welt immer so ein bisschen Vorsprung haben. So, ich habe letztens einen Tätowierer gehabt, da war es so, dem geht es im Moment nicht gut. Dem geht es wirklich im Moment nicht gut. Und dann waren wir bei ihm in der Tätowierstunde und habe ich gesagt, Philipp, ganz ehrlich, das ist auch kein Wunder, dass es dir nicht gut geht. Ja, warum? Ich sage, nee, guck dir mal an, was du überall an deinem Körper für Tattoos dran hast. Hier irgendwo ein umgedrehtes Kreuz, da eine 666. Ich sage, da fang mal mit an, tätowier das, aber am besten du tätowierst da komplett überall Jesus drauf. Ich sage, und wenn es im Gesicht steht, es ist völlig egal. Aber da nimmst du ihm schon mal so ein bisschen die Botschaft auch raus, auch Anna gegenüber. Weil heutzutage ist es so, es ist ja in. Umgedrehtes Kreuz, Hammer, also Torhammer und was weiß ich, Valhalla oder wie auch immer. Das ist ja so eine Geschichte, die einfach in ist im Moment. Und da müssen wir als Christen überall, wo wir sind, gegensteuern. Das sind unsere Aufträge. Einfach den Leuten in einer normalen Erklärung raus, also dem Teufel das Pulver wegnehmen. Wir müssen immer wachsam sein, allerdings dabei, was ich gerade gesagt habe, auch nicht hyperventilieren. Weil das Problem ist, bei der Welt, ich mache es wie gesagt jedes Mal mit, wenn man hyperventiliert und mir hier den Dampfhammer und dann hier das Ding nimmt und da so macht ihr hier, dann sagen alle, joch, nee, lass mal, das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Man muss es so machen, dass es langsam passiert. Also nicht hyperventilieren. Denn wir sind stark im Glauben und wir sind stark in der Gnade des Herrn. Und die Gnade des Herrn haben wir gekriegt. Das ist kein Wettbewerb. Das wird auch nie ein Wettbewerb sein. Wenn ich jetzt 3 Leute zum Glauben bringe, in meinem ganzen Leben, ist das top. Wenn andere irgendwo Prediger in Amerika 100.000, da wird Gott nicht irgendwann sagen, ah, du hast 100.000, du gehst ja mal dahin und du hast 3, du gehst dahin. Das wird er nicht machen. Weil das ist kein Wettbewerb. Die Gnade haben wir so gekriegt. Das ist ohne Gegenleistung. Wir haben mal lange gesprochen, mein Schwiegervater und ich. Also ihr merkt, wir reden öfter mal. Im Moment hat er nicht so viel Zeit, weil er sich wieder sein anderes Haus renoviert. Ausnahmsweise mal mit Mitte 60, Hut ab, da soll er das machen. Wie sagt er immer noch so schön? Mein Segen hat er. Was ich in meiner Zeit, ich bin jetzt, 2019 hast du mich getauft, ne? Also knappe 6 Jahre im Glauben. Was ich oftmals mitgemacht habe, sind die 3 Joker, die von Christen oft genutzt werden. Ich glaube, ich habe da schon mal hier auch drüber gesprochen in der Predigt. Diese 3 Joker sind als erstes erstmal, das hat der Teufel gemacht. Also wenn irgendwas passiert, wo man dann so sagt, naja, vielleicht hast du auch irgendwas gemacht. Also man kann da sich nicht hinter verstecken und sagen, das hat der Teufel gemacht. Weil dann sind wir wieder bei diesem Wesen des Menschen, es ist in jedem Menschen drin. Aber wir Christen müssen wachsam sein. Dass es mal passieren kann, alles gut, da sind wir jetzt irgendwie, wir haben alle unsere Steckenpferde, wir sind alle nicht sündenfrei und deswegen müssen wir halt immer trotzdem gucken drauf. Das zweite ist, hat Gott mir gezeigt? Oh, also, ja, okay, dann muss es aber erstens in der Bibel sein, also ich kenne ein gutes Beispiel, wir haben eine Bekannte von meiner Frau, die gesagt hat, du, Gina, ich habe Gott hat mir meinen Mann geschickt. Und ich dachte so, oh, das ist ja toll, das freut mich. Aber die so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwierig war. Oh, das ist ja schön, das ist ja toll. Ja, und so, und ja, wer ist das denn? Und dann sagt sie den Namen und Gina so, also ich war nur dabei, ich kannte den Mann und die andere kannte ich also nur 2 Tage. Und Gina wurde kreideweiß und sagt sie, wieso, der ist doch verheiratet, oder nicht? Ja, ja, das ist mein Mann. Wo du sagst so, ja, nee, da ist schon mal schwierig. Das kann Gott dir schon mal gar nicht gezeigt haben, weil wenn der verheiratet ist, dann ist das schon mal gegen die Bibel und dann kannst du es total haken. Dann funktioniert das gar nicht. Und dann gibt es ja auch noch das, ja, ja, gut, das ist eine Sünde von mir gewesen, aber dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen und von daher ist es ja nicht so schlimm. Also, es ist keine Flatrate, also diese Flatrate gibt es nicht. Wir müssen schon darauf achten, also das ist schon eine Geschichte. Und irgendwann, am Ende der Wurst, um mit den Worten meines Schwiegervaters zu reden, am Ende der Wurst wird es auch so sein, irgendwann wird Gott eingreifen. Und wir kennen 1-2 Leute, wo wir beide schon immer denken so, hoffentlich wird das nicht passieren, aber es wird irgendwann passieren. Und weil die Leute einfach, und das ist das, was sie am Anfang gesagt haben, im Gegensatz zu normalen Menschen, die draußen in der Welt sind und immer wieder Mist bauen, Mist bauen, Mist bauen, Mist bauen, sind wir Christen und wir müssen wissen, irgendwann müssen wir selber das erkennen, dass wir irgendwas ändern müssen. Auch wenn es weh tut, dann sind wir dabei oder dann haben wir Freunde oder Brüder, die sagen müssen, pass mal auf, wir müssen mal ganz normal miteinander sprechen, das und das solltest du eventuell vielleicht ändern. Weil, ich kann dir das auch belegen, wo es drin steht, und dann sagst du dem das und dann hast du deine Schuldigkeit getan. Dann wirst du sehen, ob er sich ändert oder nicht. Wir haben auch ein, zwei Beispiele bei uns in der Umgebung von den Diensten, da ist es genau das Gleiche. Das ist einfach so. Die menschliche Komponente ist immer da. Und wir müssen mit dem Wissen, das wir haben, dass diese menschliche Komponente da ist, das heißt also diese Reize, die der Teufel setzt, in der Welt viel, viel höher sind als bei uns, weil die dafür empfänglich sind. Und wie gesagt, das ist einfach so diese Geschichte, wo ich denke, dass wir nach außen wirken müssen, so wie wir es vorhin auch gesungen haben, dass wir ein Licht sind. Also das ist einfach eine Geschichte, wo ich sage, pass mal auf, wir müssen dahin kommen, dass wir den Leuten auch zeigen, dass es nicht langweilig ist, Christ zu sein. Wir haben einen Verwandten, der immer gesagt hat, naja, wenn ich Christ werde, muss ich alles aufgeben, was schön ist. Und wo du so sitzt und dann musst du einfach Gewehr bei Fuß an und sagen, was ist denn schön? Abends bis nachts um 3 feiern zu gehen, total besoffen alleine nach Hause zu gehen, den nächsten Tag zu Hause aufzuwachen und irgendwie irgendeinen Blödsinn gemacht zu haben? Ist das das? Oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Leute zu verprügeln oder Drogen zu verkaufen und irgendjemand mal zu lesen, dass irgendeiner von den Drogen, die du verkauft hast, tot ist? Also was ist da witzig dran? Oder was ist da toll dran? Und ich sage, damals, als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mir gleich rein Wein angeschenkt. Sie sagte, ja, ich bin übrigens Christin. Dann habe ich gesagt, ja, war evangelisch oder katholisch? Nee, keins von beiden. Und ich dachte mir, oh, die sind eine Sekte. Weil ich kannte freie Christen nicht. So, das war eine Geschichte. Aber für mich selber und für meinen Freund, mit dem ich dann abends telefoniert habe, gesagt, ich habe meine neue Frau kennengelernt. Und er sagt, ja, du hast heute das erste Mal telefoniert. Ich sage, weiß ich aber, das ist meine neue Frau. Ja, also ich sage, weißt du was, dem setze ich noch eine ganze Krone auf, die hat mir gesagt, die ist Christin und kein Sex vor der Ehe. Ja, du bist doch nicht ganz dicht. Ich sage, ich bin 40, also das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist auch, selbst wenn ich 30 wäre, ist es doch nicht wichtig. Es ist eine Komponente, die dann dazukommt, aber wenn ich eine Christin habe, die versucht nach den 10 Geboten. Ich habe nur damals hatte ich nicht das Gesetz noch nicht so auf dem Zettel, aber ich sage, die nach den 10 Geboten, mehr Faust fand Christus in der Welt doch gar nicht. Und wenn sie nur nicht lügt, betrügt und klaut. So, Punkt. Also da kannst du ja schon mal sicher sein, dass du nicht irgendwie nachher die Komponente hast, dass da irgendwas quer läuft. Kann auch passieren. Also wie gesagt, wir Christen sind ja nicht gefeit davor, wenn wir nicht wachsam sind. Und ich finde, unsere Aufgabe als Christ ist, und wir in den Motorraddiensten machen es halt im Motorraddienst, wenn jemand zum Bäcker geht, kann er es da machen. Ich finde, dieses Feld der Welt dürfen wir dem Teufel nicht überlassen. Und manchmal ist es echt schwer. Also, wie gesagt, wir haben in einem Metier zu tun, wo wir zu den Hells Angels gehen oder zu den Red Devils gehen. Und ich war jetzt vor einem halben Jahr bei den Red Devils und ich sag euch wirklich, also man kriegt in der Zeit, desto länger man dabei ist, ein Gespür, wer böse ist und wer nicht böse ist. Und ich sag euch, die sind richtig böse. Die sind wirklich richtig, richtig böse. Aber man fährt hin, um einfach das Licht zu sein. Und nochmal auf den Anfang zu kommen, wo ich diesen jungen Mann kennengelernt habe, dem ich das mit Adam und Eva versucht habe zu erklären. Der sagte zu mir, du, als ich da auf den Hof gekommen bin, saßen rechts die Hells Angels in so einem Zelt und wir standen halt links in so einem Zelt. Und da sagte er, ich hatte das richtig das Gefühl, dass rechts richtig dunkel ist und bei euch ist hell. Das geht nicht darum, um sich auf die Schulter zu klopfen oder irgendwas anderes, aber es ist ein Feedback, weißt du? Wir sollen einfach das Licht im Dunkeln sein. Und das können nicht nur wir im Dienst sein, sondern das kann jeder, der in eine Gemeinde geht, der sein Leben für Gott gegeben hat. Weil wir überall Leute kennen, die irgendwo irgendwie ein Steckenpferd haben, wo man denen einfach sagen kann, pass mal auf, du musst schon mal was ändern, weil sonst ist es irgendwann ganz schlimm. Und es gibt auch viele Leute im Moment in Kiel und Umgebung, die gehen. Also die sind tot und da ist Ende. Also da brauchen wir nicht mehr anfangen, irgendwelche Leute dann versuchen zu bekehren. Die sind weg. Die sind einfach weg. Ne? Was wichtig ist, und das glaube ich einfach über allem, und das ist halt auch immer so, wo man sich immer wieder untereinander ermahnen muss, Christen müssen, und das ist so ein Bundeswehrsatz, führen durch Vorbild. Führen durch Vorbild bedeutet nichts anderes, als das, was ich von jemandem erwarte, muss ich vornehmen. Nehmen wir meinen Schwiegervater als Beispiel, der lebt viele Sachen sehr, sehr gut vor. sehr, sehr gute vor. Der hat auch seine Steckenpferde, alles gut, aber der lebt viele Sachen vor. Den wirst du nie irgendwo über irgendjemanden fluchen hören, den wirst du nie irgendjemanden über irgendjemanden schlecht reden hören. Also und bei den Sachen ist es einfach so, wenn wir das machen, dann sind wir schon ein Stück weiter. Und gerade wenn wir unterwegs sind und die Leute merken, dass wir anders sind, gut anders sind. Ich merke es im Fitnessstudio, ich im Fitnessstudio arbeite ab und zu. Ich habe ja nun jetzt auch immer so ein paar Botschaften irgendwo auf der Haut, ob das nun gewollt ist oder nicht, das ist ja egal erstmal. Aber es ist halt ein Türöffner und die Leute kommen und fragen. Und die denken auch so, okay, alles klar. Und dann kann man so immer so kleine Nadelstiche. Wie gesagt, nicht anfangen, und das ist meist immer der falsche Weg, bei den Leuten heute die Bibel nehmen oder was auch immer und so. Ich nenne das immer so ein bisschen oberchristenhafte Diskutur, weil jeder weiß, Oberchristen gibt es nicht. Wir sind alles Christen und der eine hat das, der andere hat das. Und jeder weiß ganz genau, dass dieses, was ich eben angesprochen habe, mit dem Wesen des Menschen, obwohl die Sünde ja im Grunde für uns eigentlich erfüllt worden bzw. rausgenommen worden ist, ist trotzdem immer noch da. Sie ist immer noch da. In jedem Menschen ist sie drinne. Und jeder Mensch weiß, und das ist halt, wie gesagt, dieses Beispiel, was in meinem Kopf drin war, mit diesen Bäumen, muss sich jeder beantworten. Das ist 100%. Jeder weiß ganz genau, welcher Baum reizt. Es ist einfach so. Es ist der verbotene Baum. Was noch wichtig ist, wenn man einen Weg geht, achtet bitte darauf, ob da Segen drauf ist oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und am Segen erkennt man, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Wenn der Segen irgendwann mal weg ist und merkt, das wird immer schwerer und es passieren immer mehr negative Sachen, die über dem hinausgehen, was, wo man sagen kann, es ist in Anfechtung. Achtet da bitte drauf, dass da Segen drauf ist aus der ganzen Geschichte. Wenn Segen drauf ist, dann wisst ihr, ihr geht den richtigen Weg. Wenn der irgendwann nicht mehr da sein sollte, hinterfragt euch selber. Wer hinterfragt das, was ihr macht, wie ihr es macht. Genau, und zum Schluss, damit Schwiegervater auch noch 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 10 Minuten Zeit hat. Achtet bitte darauf, wirklich, dass ihr im Gegensatz zu mir mehr da drin lest. Ich werde mich bemühen, das nächste Mal vielleicht berichten zu können, dass ich mehr drin gelesen habe. Es sind schon sehr, sehr spannende Geschichten drin, wenn man sich da wirklich reinliest und befolgt das, was hier drin steht, soweit es geht. Das ist nämlich das Wichtigste, was wir machen können. Amen.
Nicht mehr so lange predigen. Wir haben uns diesmal gar nicht abgesprochen, sonst war das immer so, die erste Zeit, da haben wir uns immer abgesprochen, so thematisch. Diesmal habe ich gesagt, pass auf, ich will nicht wissen, worüber du predigst, und er weiß auch nicht, worüber ich predige, damit das wirklich klar ist, vom Heiligen Geist geführt, damit es ganz klar ist, dass das vom Heiligen Geist geführt ist, und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt so bestätigen kann. Kann da einfach andocken jetzt. Also Sven hat jetzt sehr deutlich darüber gesprochen, was die alte sündige Natur, die uns immer noch wieder ans Leder will, was sie bei den Menschen bewirkt. Und dass wir, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir nicht das so machen wie David, nicht aufpassen, sondern dass wir tatsächlich aufpassen und immer gewappnet sind. Ich habe gerade in meinem Status, normalerweise ändere ich meinen Status nicht, aber ich habe da gerade meine Frau und mich mit Schild, mit Schwert, mit Kettenhemd. Und darunter habe ich geschrieben, der Weg, was habe ich geschrieben? Der gute Kampf des Glaubens ist nicht immer easy, aber notwendig. Habe ich unglaublich viele Likes gekriegt. 56 Leute haben das in kürzester Zeit. Ich arbeite sonst mit sowas nicht. Und man sagt, aber so ist das. Also der Glaube ist nicht immer nur Ponyhof. Und nicht immer nur witzig. Ich weiß noch, letztes Mal habe ich darüber gepredigt, dass wenn wir heilig leben, dass uns das glücklich macht. Weil ich hatte eine Predigt gehört, da hat einer gesagt, Gott will uns, das ist nicht sein Ziel, uns glücklich zu machen. Und dann habe ich gedacht, stimmt das so? Und dann habe ich gesagt, er möchte, dass wir heilig leben. Und da habe ich letztes Mal, als ich vor einem Monat hier war, gesagt, das wiederhole ich nochmal kurz, dass das Neue Testament sagt, selig seid ihr, wenn ihr das und das und das macht. Was heißt selig? Glückselig? Dass wenn ich treu bin in der Ehe, dass wenn ich mich nicht mit Alkohol kaputt mache, dass wenn ich nicht dauernd lüge, hinterm Rücken rede, mich erhebe über Menschen, letztlich löst das Glück aus. Ich hoffe, dass ihr das auch so sehen könnt. Und wenn ich lüge und fremd gehe und saufe und dauernd Party mache, letztlich löst das Unglück aus. Manchmal ist das so, dass es, beim Teufel ist das so, da kriegst du kurzfristig eine Lust und dann gibt's richtig auf den Kopf. Und bei Jesus ist das so, dass es manchmal auch eine schwierige Zeit ist. Ich habe ja meine Ausbildung als Erzieher gemacht, die war ganz schwierig. Aber danach kommt dann auch der Segen. Ich habe mal einen Satz geprägt, Sünde ist kurze Lust, langer Frust. Und wenn man das jetzt umdreht, ist Heiligkeit, ist manchmal zu Anfang mühsam und danach gebiert es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Es hört sich immer sehr, sehr fromm an, wie Luther das so sagt, aber eigentlich bedeutet das, dass ich je länger ich den Weg gehe, je besser komme ich drauf. Je stärker werde ich auch. So, ich möchte noch ein bisschen das betonen oder beleuchten. Ich weiß, wie viel Zeit habe ich noch? Sagen wir, können wir uns einigen noch eine Viertelstunde oder ist das zu viel? Nicht, dass ihr dann, wir wollen euch auch nicht überlassen hier. genau. Ja, wir sind ja auch nicht so oft da, von daher. Was passiert jetzt, wenn ich da nicht drauf achte? Was passiert, wenn ich mich so, Sven hat gesagt, diese Komponente, der Teufel ist schuld oder die Umstände sind schuld, ach, so schlimm ist das alles gar nicht, wenn ich diesen Stil beibehalte und nicht mehr weitergehe. Das muss ja nicht sein, dass das bei einem von euch der Fall ist. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ihr werdet konfrontiert werden mit Menschen, bei denen das der Fall ist. Und manchmal ist es wichtig, dass man dann auch mal klare Worte spricht. Nicht immer. Ich kenne Prediger, die predigen nur gegen die Sünde. Die predigen nur Himmel und Hölle und bist du bei der Entrückung dabei, da kriegst du Schüttelfrost. Die kennen kein anderes Thema. Aber es gibt auch andere Prediger, die predigen nur von der Gnade. Und weißt du, wenn du das Wesen des Gerichtes nicht kennst, dann ist Gnade vollkommen wertlos. Wenn alles easy ist, nehmen wir mal, ich komme in ein Paradies, habe keine Pflichten, gar nichts. Und das fliegt mir alles so zu. Und Sven hat eben sehr richtig gesagt in der Predigt, und das steht ja auch im Jakobusbrief, dass wir der Heiligung, oder im Hebräer steht das, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. Und im Jakobusbrief steht sehr deutlich, dass unser Glaube sich auch durch unsere Taten zeigen sollte. Das hat nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. So, und es ist nicht so, also Gottes Gnade ist komplett umsonst. Dass wir Vergebung der Sünden haben, ist komplett umsonst. Und da können wir nicht zu beitragen, außer Ja sagen. Aber das müssen wir schon. Wenn ich dazu nicht Ja sage, dann kann die Gnade nicht fließen. Ich habe mich an jemanden versündigt und er hatte Probleme, mir zu vergeben. Und dann bin ich hingegangen, habe denjenigen um Vergebung gebeten und dann konnte der mir vergeben. Weil er hatte darauf gewartet, also zu Recht hat er darauf gewartet, dass ich ihn um Vergebung bitte. Weil solange ich das in der Luft habe stehen lassen, dachte der, alles ist, also ich gehe da so mit dieser Wischiwaschi-Sache rüber. Und als ich ihn um Vergebung bat, konnte die Vergebung fließen. Genauso ist es mit uns Christen, nicht nur mit den Unbekehrten. Die Gnade Gottes ist immer da. Aber ich musste auch anzapfen. Und anzapfen kann ich sie nur, wenn ich demütig bin. Wenn ich sage, bitte Herr, vergib mir, ich habe da Mist gebaut. Und gib mir einen Neuanfang. Und er gibt immer wieder einen Neuanfang. Wir hörten das Beispiel von David mit Bathseba. Schlimmer geht's nicht. Er bricht nicht nur die Ehe, schickt den Mann an die Front, in den Tod, macht eine Menge Leute zu seinen Mitwissern. Und das Ende von der Wurst, die Heiden haben über ihn gespottet. Und dann kam der Prophet und hat ihm gesagt, so und so ist das. Und jetzt bin ich voll bei meinem Thema. Ich kenne einen Christen, und dessen Hauptbotschaft ist zurzeit jedenfalls, Gott befreit von Angst. Und das stimmt auch. Das ist keine unbiblische Sache, sondern das ist absolut richtig. Gott befreit von Angst. Wir sind nicht länger Knechte der Angst. Aber ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und habe ich gedacht, stimmt das zu 100% so? Ja, es stimmt, aber da fehlt noch ein Zusatz. Und den möchte ich heute predigen. Ich habe mit einem von den Kollegen, von denen Sven auch erzählt hat, mal ein langes Gespräch gehabt bei Coop, das weiß ich noch. Und er sagt, ich habe vor gar nichts Angst. Ich habe keine Angst. Ich sage, pass auf, wir beide gehen durch einen Hohlweg oder wir gehen durch eine Einbahnstraße. Links und rechts sind hohe Häuser und vorne geht's nicht mehr weiter, da ist eine Mauer. Gibt's ja sowas. Und da ist nur noch ein Parkplatz. Und plötzlich, hinter uns, kommt plötzlich der Löwe um die Ecke, der vorgestern aus dem Zirkus ausgebrochen ist und der seitdem nichts mehr gefressen hat. Und der sieht uns beide jetzt. Ich sage, weißt du was? Dann machst du dir genauso in die Hose wie ich auch. Ich sage, und dann sehen wir zu, dass wir in den nächsten Hauseingang reinkommen. Aber ganz schnell. Das ist eine gesunde Angst. Das ist eine Angst, die hat Gott in uns reingelegt. Das ist ein krasses Beispiel. Wir hatten einmal Vatertag und da bin ich mit meiner Frau, den Kindern und Verwandten, sind wir in La Boe die Straße runtergegangen und da kam uns eine ganze Horde Besoffener entgegen. Und da dachte ich an den Rat eines lieben Bruders von uns, der ist auch Christ und kennt sämtliche Kampfsportarten, kann der. Und er hat gesagt, die beste Verteidigung ist, du gehst ihm einfach aus dem Weg. Da habe ich gesagt, lass uns mal die Straßenseite wechseln. Warum denn? Ich sage, lass uns die Straßenseite wechseln, bitte. Ich möchte nicht aggressiv werden müssen. Ich will mich auch nicht hauen und gar nichts. Und was mache ich, wenn er meine Kinder wenn die da meine Kinder anpöbeln oder so? Sind wir auf die andere Straßenseite gegangen, sind einen Hohlweg, sind wir abgebogen und dann ist die besoffene Horde an uns vorbei, ohne dass was passiert ist. So, das war doch viel besser als irgendwelcher Streit und irgendwelches Theater. Es ist so, dass unsere Handlungsweisen haben immer Konsequenzen. Die Gnade ist immer da, aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir Christen niemals Angst haben oder dass Angst immer was Negatives ist. Es gibt eine Furcht oder eine Angst, die ist nützlich. Und über diese Angst möchte ich sprechen. Weil wenn wir zum Beispiel mit Leuten reden, manchmal, da ist das so, warum sollte ich an deinen Gott glauben? Fragte mich letztens einer, bei mir ist doch alles, ich bin Ingenieur, habe zwei Kinder, bin glücklich verheiratet, stellte sich raus, er hat aber schon eine Scheidung hinter sich, dann sage ich, da hast du ja schon Schmerzen gehabt, ja, aber warum sollte ich mich bekehren? Und dann sage ich, du, alles was du jetzt hast, ist zeitlich und kann dir von einer Sekunde zur anderen genommen werden. Du kannst einen Unfall haben, plötzlich hast du keine Arme mehr. Oder deine Frau kann einen Unfall haben und ist plötzlich nicht mehr da. Oder was auch immer, es kann alles Mögliche passieren, es ist nur Gnade, dass wir so leben dürfen. Ich sage, und wenn du vor Gottes Thron stehst, wirst du keine Vergebung deiner Schuld haben und dann kommst du in die ewige Verdammnis, egal wie weit du dich entfernt hast von Gott durch dein Verhalten. Ob du ganz böse warst, so wie die Red Devils da zum Beispiel, von denen Sven sprach, oder ob du noch eine Putzfrau bist, die immer über ihre Kollegin lästert und sonst macht sie aber nichts Schlimmes. Füttert ihren Goldhamster, guckt sich abends Talkshow an und macht sonst nichts. Aber wenn du sie auf Gott ansprichst, ist sie total gelangweilt und desinteressiert. Es gibt eine Furcht, die ist nicht verkehrt. Und Gott ist kein, bei all seiner Gnade, die er für uns Menschen hat, hat er auch eine Komponente, mit der wir auch rechnen müssen. Und wenn wir die so völlig ausblenden, dann ist uns erstmal die Gnade nicht völlig klar. Und zweitens, ich sag mal so, wir Christen sollten eine gesunde Furcht davor haben, zu sündigen. Ich habe sowas noch nicht oft gehört in der Predigt oder so, weil es gibt eine gesunde Furcht. Wir erleben gerade, ich kenne eine Gemeinde, da wollen die den Pastor abschießen. Das sind Leute, und der macht wirklich eine gute Arbeit. Und da haben sich Leute verbunden, die sich an den Fehlern, an den wenigen Fehlern dieses Mannes festmachen und wollen den abschießen. Und da haben wir uns unterhalten, und da haben die gar keine Angst? Wissen die nicht, was passiert? Der David, der hat den Saul nur ein Stück vom Gewand abgeschnitten und einmal hat er ihm den Speer da weggenommen, nachts. Liebe Leser wissen, wovon ich spreche. Und dann hat er den Saul geschont, obwohl er allen Grund hatte, den zu töten. Und die tasten einen Mann an, der nicht so ist wie Saul, sondern der wirklich versucht, seinen Job zu machen. Haben sie keine Angst? Wenn sie schlau wären, hätten sie Angst. Dann würden sie nämlich wissen, dass das passiert. Ich bin ja auch mal Pastor gewesen, ich habe sehr viele Fehler gemacht und alle, die mich damals angetastet haben, obwohl sie faktisch sogar teilweise recht hatten, die sind alle richtig streng bestraft worden, muss ich echt sagen. Und Gott ist, es gibt eine Komponente bei Gott, wo Gott zu fürchten ist. Man kann nicht einfach lustig Böses tun und dann denken, da kommt nichts nach. Sondern für das Böse, was wir tun, denken, sagen, gibt es nur eins, auf die Knie gehen, bitte Herr, vergib mir. Und so schnell wie möglich am besten. Am besten nicht lange warten damit. Ich kenne ein paar Christen, die sagen, nee, ich lese nie im Alten Testament, weil das bedroht mich. Und dann sage ich, Moment mal, das Alte Testament macht zwei Drittel fast zwei Drittel aus und das Neue Testament ein Drittel. Was muss Gott sich doch dabei gedacht haben, dass er uns das Alte Testament auch mit auf den Weg gegeben hat. Und ich glaube einfach, einer der wichtigsten Gründe, warum das so ist, ist, dass die Gnade, die im Neuen Testament so glasklar rausgestellt wird, die im Alten Testament schon wie man so Sommer war, wie so ein Sonnenaufgang oder wie so ein Wetterleuchten schon mal aufblitzt. Wenn wir die Geschichte von Josef lesen, wie Josef seinen bösen Brüdern vergibt zum Beispiel. Oder wie David dem bösen Saul nicht ans Leder geht, sondern ihn schont. Oder den Sohn dann von dem Jonathan bei sich aufnimmt, obwohl er ihn auch hätte töten können. Da blitzt die Gnade schon mal auf. Aber im Neuen Testament, da kommt die Gnade in voller Wucht. Und damit wir die Gnade überhaupt verstehen, ist das wichtig, dass wir auch genauso im Alten Testament unterwegs sind, mit den ganzen Gesetzen. Sven sprach von über den dritten Mose. Das ist wirklich mühsam, das zu lesen. Aber wenn man, weil die ganzen Gesetze da drin sind, und da kann man echt froh sein, dass wir unter diesem Gesetz nicht mehr stehen. Aber das heißt aber nicht, dass das Gesetz schlecht ist, sondern das hat Gott den Menschen gegeben, damit sie halbwegs klarkommen. Jetzt haben wir die Gnade in uns und tun von alleine das Richtige, wenn wir schlau sind. Und wenn wir das Neue Testament dann auch wirken lassen in uns. Im Alten Testament, da lesen wir zum Beispiel im 5. Mose 17, wenn ein Mann oder eine Frau, 5. Mose 17, 2 bis 3, die Sonne, den Mond oder die Sterne anbetet oder irgendwas anderes. Bei den Germanen, da haben sie halt irgendwelche Bäume angebetet oder irgendwelche Steinfiguren. Und dann soll man genau rausforschen, ob das so ist. Und wenn das so ist, dann soll dieser Mann oder diese Frau unbedingt gesteinigt werden. Das sagt derselbe Gott, der sich für uns hat am Kreuz hingegeben. Und wenn man jetzt so humanistisch unterwegs ist und Gnade und Gesetz und das alles nicht so richtig unterscheidet, nur religiös so ein bisschen ist, dann kommt man da in Schwierigkeiten. Warum steht da, dann kann ich Christen verstehen im ersten Moment, dass sie sagen, nee, das will ich nicht lesen. Das gilt für mich nicht. Das kann ich nicht verstehen, will ich auch nicht verstehen. Es ist aber besser, wenn man es doch versteht, weil eigentlich ist das Anbeten fremder Götter und das gleiche gilt für Ehebruch, da wird auch gesteinigt, da gibt es eine ganze Menge Dinge, für die gesteinigt wird. Oder wenn man jemanden tötet, das kann man schon besser verstehen. Aber auch die Ehebrecher sollen gesteinigt werden oder Ehebrecherinnen, beides. Oder die andere Götter anbeten. Da zeigt Gott erstmal, wie er über die Sünde denkt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, von meinem Leben, das ich vor meiner Bekehrung geführt habe, müsste ich ein paar Mal gesteinigt worden sein, ein paar Mal schon. Und leider, seit ich Christ bin, habe ich auch das eine oder andere Mal etwas getan, wo man auf jeden Fall, ich höre mir gerade die beim Arbeiten immer die Bücher Mose an, ein paar Mal Sachen gemacht, wo ich sagen kann, ganz klar, ich werde nicht mehr unter den Lebenden. Und ich kann sehr dankbar sein, dass Gott so gnädig ist. Ich arbeite an mir und ich will das auch nicht mehr. Will nicht schlecht über Politiker reden, will nicht Leuten nicht vergeben, will nicht Frauen hinterher gucken oder was auch immer, sondern ich möchte einen geraden Weg gehen. Aber ich will mir auch darüber bewusst sein, dass die Gnade, die Jesus am Kreuz für mich bewirkt hat, dass das kein... Ja, wie soll ich das mal sagen? Das hat er nicht mal so nebenbei gemacht. Das hat ihn alles gekostet. Alles. Alles. Und wenn Jesus sagt, wir sollen ihm ähnlich werden, dann sollen wir auch immer mehr dahin kommen. Sollen, das hört sich doof an, sollen. Es ist gut, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr seine Natur annehmen. Das ist aber auch im Neuen Testament. Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Da lesen wir von Ananias und Sapphira. Die haben nichts weiter gemacht als Petrus ein bisschen beschwindelt. Die haben gesagt, Mensch, wir haben unser Grundstück verkauft, sagen wir mal heute so für 100.000. Pass mal auf, Sapphira, weißt du was? Dann legen wir uns 30.000 auf die Seite, gehen wir mit 70.000, gehen wir jetzt zu Petrus. Petrus, Mensch, wir sind hier die Helden unter der Sonne, wir haben für 70.000 Euro haben wir unser Grundstück veräußert. Wir möchten euch diese 70.000 jetzt überreichen. Petrus guckt, ist das alles? Müsste normalerweise stumm sein vor Glück. Stattdessen sagt er im Heiligen Geist immer, seid ihr ganz sicher? Ja, ganz sicher, meine ich. Ja, bumm. Ananias fällt um. Kurze Zeit später kommt seine Frau rein. Und der Vater sagt, bist du dir ganz sicher, dass die 70.000, da hätte sie schon hellhörig werden müssen. Sie, ja. Bumm, auch tot. Das war im Neuen Testament. Und da steht in der Bibel, die ganze Gemeinde fürchtete sich, aber sie bekam auch eine gesunde Furcht mit Gott. Der ist kein Hampelmann. Ich will das nicht so weit gehen und sagen, die beiden sind jetzt in der Hölle. Das weiß Gott alleine. Also Gott kennt ja das Herz. Aber eins hat er damit auf jeden Fall gemacht. Er hat einen Akzent gesetzt. Er hat gezeigt, ich bin gnädig, aber er spielt nicht mit mir, macht mit mir keine Gimmicks. Ja, da gibt es einen anderen, der hat auch Gimmicks mit Gott gemacht. 2. Mose, der ganze 2. Mose. Da ist ein sehr mächtiger Mann, der baut Pyramiden, der beherrscht ein riesiges Land. Und da kommt plötzlich so ein bärtiger Hebräer, schon in die Jahre gekommen, und sagt, lass mein Volk ziehen. Und fünfmal verstockt er sein Herz, ungefähr fünfmal. Ich habe mir das jetzt auch wieder angehört. Und jedes Mal kriegt er eine richtige satte Plage. Wird ihm konkret vorher gesagt, Frösche fliegen, alles mit ganz konkret, Blut. Also da, wie du vorhin schon sagst, so, das hätte er eigentlich schon reichen müssen, so mit der Hand und mit dem, bei Mose. Mose musste auch erst überzeugt werden. Und der Pharao, der sieht das alles und jedes Mal danach verstockt er sein Herz. Und irgendwann sagt Gott so, und das ist meine Botschaft heute auch, irgendwann sagt Gott zum Pharao, weißt du was, der Zug ist abgefahren. Jetzt verstock ich dein Herz. Und dann konnte der Pharao nicht mehr zurück. Als Judas Ischariot, der hat die ganze Zeit schon, war schon linkt, da habe ich mal vor 2 Jahren hier drüber gepredigt, als in dem Moment, wo Jesus ihm den Bissen gab, da war der Zug abgefahren. Da fuhr der Satan ihn, da konnte er nicht mehr. Die ganze Zeit vorher hätte er sich noch entscheiden können. Er sagte, einer von denen, mit die hier mitmessen, wird mich verraten. Spätestens dann und hätte es sagen müssen, Klingeling, Klingeling, das Himmelstelefon kam aber nicht. Hat er nicht. Und in dem Moment fuhr der Satan in ihn rein und da war der Zug abgefahren. Es gibt eine Zeit, wo der Zug abgefahren ist. Fällt mir jetzt gerade ein, ich habe vorhin erzählt, ich war ja mal Pastor und die Leute sind alle, wie sie da sind, durch Gericht gegangen. Wobei, das spricht mich jetzt nicht heilig. Ich habe wirklich grobe Fehler gemacht. Aber Gott hat mir A, vergeben. B, gab es auch welche, die statt mich zu verurteilen, mir die Hand gereicht haben und mir geholfen haben, mich zu ändern. Aber mir fällt zum Beispiel einer ein, der hat mich wirklich, das war nicht schön. Und dem ist die Frau weggelaufen, der hat Krebs gekriegt und der ist ganz schlimm gestorben. So, da habe ich mich auch so ein bisschen erschrocken. Mein lieber Mann. Und wer bin ich denn, dass Gott das um meinetwillen da zugelassen hat? Aber der hat dafür gesorgt, dass ich für eine lange Zeit sehr unglücklich war. So, das auf jeden Fall, trotz meiner Fehler. Und ich habe unseren eigenen Pastor angetastet, indem ich schlecht über ihn geredet habe und gegen ihn gearbeitet habe. Und ich habe einen Pastor in Amerika verbal angetastet, weil ich mich lustig gemacht habe über den und ja, was der alles macht und so. Und zweimal habe ich wirklich, wirklich dafür auf den Kopf gekriegt. Da habe ich wirklich, ich wusste auch sofort, das ist jetzt die Folge. Kleines Beispiel nochmal, David und Bathsheba. David geht fremd, schickt den Mann in den Tod, dann kommt der Prophet Nathan, hält ihm eine Sprachpredigt, David tut Buße, bekehrt sich wieder, muss man sagen, er bekehrt sich wieder, sagt, Gott, vergib mir meine Schuld, ich habe schlimme Schuld auf mich geladen. Trotzdem hat Gott seinen ersten Sohn sterben lassen. Und trotzdem hat später sein Sohn Absalom ihn angegriffen. Und Gott sagte durch den Propheten Nathan zu David, haben wir vorgestern gerade gelesen, dein eigener Verwandter wird mit deinen Nebenfrauen vor der ganzen Gemeinde Israels schlafen. Du hast es heimlich gemacht mit Bathsheba, aber der wird es ganz öffentlich tun. David hat ja längst Buße getan, er war längst geläutert und dann ist sein Sohn Absalom Jahre später ihm ans Leder, könnt ihr das alles nachlesen, sehr spannend zu lesen, im 2. Samuel. Und er stirbt dann ja, wird von dem Joab, von dem Feldherrn getötet, weil er mit seinen langen Haaren in der Eiche hängen bleibt, auf der Flucht. Aber vorher hat er mit den Nebenfrauen von David auf dem Dach des Palastes geschlafen, das ganze Volk Israel sah, wie er seinen Vater praktisch öffentlich erniedrigt hat. Und es ist wirklich so eingetroffen. David ist wieder König geworden und Gott hat Gnade geschenkt, aber das Leid, dass er seinen Sohn verloren hat und andere Dinge, die er erlebt hat, aufgrund seiner Sünde, das hatte eine Kettenreaktion. Und wir müssen immer wissen, und das sage ich mir selber ganz genauso wie jedem Einzelnen von uns, wenn wir sündigen, das hat immer Folgen. Wenn es eine kleine Sünde ist, mögen es kleine Folgen sein. Bei der Sünde von Absalom, das war jetzt seine Sünde, der Absalom ging gegen seinen Vater vor, das kostete 20.000 israelitischen Soldaten ihr Leben. Und wir haben in der Gemeinde Spaltung erlebt und da sind Leute, die den Weg mit dem Herrn gegangen sind, irre geworden am Glauben und sind heute nicht mehr dabei. Das ist zwar ihre Entscheidung, aber weh denen, die diese Entscheidung herbeigeführt haben. durch ihr schlechtes Verhalten. Dann 2. Samuel 24, 1, da steht, plötzlich kriegt David Oberwasser. Dann macht er etwas, was eigentlich gar nicht so schlimm ist. David ist König, er ist mächtig, er gewinnt dauernd gegen die Philister und irgendwann sagt, jetzt will ich doch mal ganz genau wissen, wie stark wir sind. Bitte Joab, zähl doch mal unser ganzes Volk. Und Joab, bist du irre? Sei froh, dass Gott dir bis jetzt immer geholfen hat. Ne? Wenn du die Zahl weißt, dann fängst du wohl noch womöglich an, dir auf deine eigene Stärke was einzubilden. Nee, mach das mal. David lässt sich nicht überzeugen. Er lässt das Volk zählen. Das Witzige ist, in der ersten Chronik steht, der Satan verführte David dazu und im 2. Samuel steht, dass Gott das sozusagen erlaubte. Also ich rechne das beides zusammen. Der Satan ging zu David, zu Gott und sagte, du mal, dein David, der ist ja super erfolgreich und das klappt alles in seinem Leben. Und er hat auch richtig Buße getan über die Sache mit Bathseba und so. Aber du wirst sehen, ich werde ihn zu Fall bringen. Mit Hochmut. Und Gott sagt, okay, so wie bei Hiob, kann ich biblisch bewegen, wie bei Hiob, hat Gott eben zu ihm gesagt, es steht jetzt nicht so in der Bibel, wie ich das jetzt sage, aber ich folge das. Mach, verführ ihn. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. So, David findet jetzt raus, dass das Volk Israel so und so viel 70, so und so viele Leute, ich habe die Zahl jetzt nicht drauf, wie viel wehrfähige Männer da sind und so weiter. Und dann plötzlich, jetzt kommt's, das habe ich bis heute Morgen nicht gewusst. Ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen. Da wird David plötzlich klar, was er da gemacht hat. Und er sagt, Herr, vergib mir meine Sünde. Ich habe Mist gebaut. Und nachdem er das gesagt hat, kommt der Prophet Gad zu David und sagt, du hast schwer gesündigt, indem du deine eigene Kraft praktisch checken wolltest und Gott nicht die Ehre gegeben hast. Du kannst dich jetzt entscheiden. Das steht auch nur einmal in der Bibel. Da kann man jetzt keine Lehre draus machen, aber es steht einmal in der Bibel. Es ist passiert. Er sagt, du kannst dir das überlegen. 3 Jahre Hunger in ganz Israel. 3 Monate musst du auf der Flucht sein vor deinen Feinden oder 3 Tage Pest in Israel. Und David hat richtig Angst gekriegt und dann hat er das, was für ihn wahrscheinlich am einfachsten war, denn lass 3 Tage die Pest sein. Und dann habe ich extra aufgeschrieben, 70.000 Leute starben aufgrund des Hochmutes von David. Natürlich, Gott lässt niemand sterben, einfach nur, weil jemand anders Schuld hat. Da sterben auch immer die richtigen Leute, das muss ich dazu sagen. Gott macht keine Fehler, hat mal jemand hier gepredigt. Gott macht keine Fehler. Es stirbt keiner, nur weil einer anders Schuld hat. Adolf Hitler ist nicht an die Macht gekommen, weil er so nur alleine so böse war, sondern weil auch ganz viele Leute ihn gewählt haben. Und da war das so, Gott hat alles im Griff und der lässt Leute nicht einfach so sterben. Aber trotzdem war David der Auslöser mit seiner Sünde des Hochmuts und Gott war zornig auf David und er hat das geschehen lassen. So, wenn ich jetzt ganz humanistisch drauf bin, dann schmeiße ich die Bibel in die Ecke und kann nicht mehr bekehrt sein. Aber wir können eins wissen. Heute, wenn du gesündigt hast, wenn ich gesündigt habe, dann dürfen wir zu Gott kommen. Bitte vergib mir. Es kann aber sein, dass unsere Sünde Konsequenzen nach sich zieht. Das hat nichts mit der Vergebung zu tun. Die ist da. Die ist immer da. Aber manchmal, sag mal, wenn ich jemanden umbringe als Christ im Affekt oder so, den kann ich nicht wieder lebendig machen. Es sei denn, Gott macht ein Wunder. Und nehmen wir mal an, ich breche die Ehe. Oder nehmen wir mal an, ich verleumde jemanden. Wir haben ein Beispiel gehabt, da hat jemand, ein Freund, ein Kollege hat meinen Schwiegersohn verleumdet vor jemand anderem. Und da musste ich echt stramm stehen lassen. Ich sagte, du hast gelogen. Nee, das war ein Missverständnis. Nee, das war kein Missverständnis, du hast gelogen. Und jetzt rufst du den und den an und stellst das richtig. Und dem kann ich jetzt nicht mehr so vertrauen, weil der hat nie richtig Buße getan, so. Und bei Gott ist das so, der guckt ganz genau, tust du richtig Buße, tue ich richtig Buße oder ist das mehr so ein Wischiwaschi-Bekenntnis? Ich lese mal den Hebräer 10. Ich werde auch gerne im Neuen Testament das immer belegen, weil manche sagen dann, naja, das stimmt ja alles, was du sagst, aber das betrifft ja nur das Alte Testament. Nein, im Hebräer 10 ab Vers 17. Dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Das macht Gott auch so. Die Gnade ist so doll, dass er nicht mehr an unsere Sünde denkt. Sind aber die Sünden vergeben, dann ist kein Opfer mehr nötig, Bezug auf das Alte Testament. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohenpriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Das kennen wir alles und das ist immer wieder gut zu hören. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigen Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Aber wenn man sein Leben in Ordnung bringt, wenn man Menschen um Entschuldigung bittet für das, was man getan hat, wenn man Leuten vergibt, dann ist das schlechte Gewissen auch weg. Ich kann euch eins sagen, es ist ein ekliges Gefühl, schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben wegen irgendetwas ein schlechtes Gewissen gehabt. Das ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Ich weiß noch, wo ich meinen Eltern angelogen habe, früher, wo ich Kind war. Und da kam das raus, das ist ganz furchtbar. So. Und so ist das, unser schlechtes Gewissen ist weggewaschen. Das ist total Gnade, dass ich mit reinem Gewissen jetzt durchs Leben gehen darf. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. So, jetzt geht's los. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Ja, mir ist schon klar, dass nicht jede Gemeinde ein gastlicher Ort ist, leider. Aber ich laufe nicht damit los, dass es nirgends einen Ort gibt, wo man hingehen kann. Aber wenn es nur ein Hauskreis ist. Es ist total wichtig, dass wir Christengemeinschaft haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Das ist eben wichtig, dass wir den Austausch haben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir haben mit Christus die Wahrheit erkannt. Sündigen wir jetzt aber noch mutwillig weiter, und jetzt kommt die Quintessenz von dem, was ich sagen will, gibt es kein weiteres Opfer mehr, das uns von unseren Sünden befreien kann. Dann bleibt nichts als das schreckliche Warten auf das Gericht, in dem Gottes verzehrende Feuer alle seine Feinde vernichten wird. Das ist ein klares Wort aus dem Neuen Testament. Und das wird gerne, bei euch natürlich nicht, aber gerne mal von einigen Predigern oder so weggelassen. Und sollten wir nicht weglassen. Und in Matthäus 18, das zitiere ich jetzt nur, 18, 21 bis 34 oder auch im Lukas 17 steht, da ist ein Mann, der hat Schulden bei jemandem und zwar so viel Schulden wie das dreifache römische Weltreich, also wie das römische Weltreich in 3 Jahren eingenommen hat, zur Zeit von Augustus oder so. Das war viel. Da wurden in x Silberminen und Bleiminen und Wäldern und überall wurde produziert und ein Riesenheer von Sklaven hat riesige Gebäude gebaut. Also das war ein unglaubliches Aufkommen. Und dieser Mann hatte bei seinem Herrn, in dem Beispiel, das Jesus nennt, die dreifache Menge von dem, was das römische Weltreich, also die Menge, was in 3 Jahren produziert wird, das sollte der dem zurückzahlen. Das würde kein Mensch jemals bezahlen können. Und dann fällt er vor dem Herrn nieder und lügt ihn an und sagt, ich will es ja versuchen, dir zurückzuzahlen. Hätte es eigentlich sagen müssen, ich kann es dir nicht zurückzahlen. Und er hatte vorher noch gesagt, okay, dann verkaufen wir ihn und seine Kinder. Und dann steht er in dem Gleichnis, sagt Gott, und da haben wir dann wieder die Gnade. Da jammert es ihn und er sagt, okay, ich erlasse dir all deine Schuld. Und dann geht er los und jetzt wird's ganz ernst, ganz ernst. Da hat mein alter Missionar zu mir gesagt, da versteht Gott keinen Spaß. Jetzt gehe ich los und da hat irgendwann mein Bruder an mir gesündigt. Oder irgendeine Schwester hat über mich geredet. Oder irgendeiner, der ist mir auf den Keks gegangen. Oder der Politiker XY, der mit seinen neuen Gesetzen mir total auf den Keks geht. Und jetzt nehme ich mir den Luxus raus, die Gnade, die Jesus mir gegeben hat. Und ich kann nur von mir sagen, die meisten Sünden in meinem Leben habe ich als Christ begangen. Alleine von Zeit schon. Ich bin über 40 Jahre bekehrt und ich bin 24 gewesen, wo ich mich bekehrt habe. Das hat er mir alles vergeben. Und ich leiste mir jetzt den Luxus, diese Vergebung nicht weiterfließen zu lassen. an die, die sich an mir vergangen haben. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, dass ihr seht, ich bin kein Blender, der von der Farbe redet. Ich könnte das hier nicht predigen, wenn ich das nicht praktizieren würde. Also an dem Punkt kann ich ganz sagen, habe ich das praktiziert. Einmal ist ein Verwandter, der mir sehr nahe steht, hat mich übelst beleidigt wegen einer Sache. Ja, es war vollkommen grundlos. Ich bin auch schon mal beleidigt worden wegen Gründen. Da war es vollkommen grundlos. Der hat mir Dinge vorgeworfen und Dinge gesagt, die ganz schlimm waren und die nicht stimmten. Und ich habe den Kontakt mit ihm abgebrochen, was ich auch in Ordnung finde, erstmal, damit auch meine Seele zur Ruhe kommt. Das war vor 4 Jahren oder so ungefähr. Habe ich den Kontakt abgebrochen und 2 Jahre lang auf Eis gelegt, den Kontakt. Das war bestimmt nicht verkehrt unbedingt, dass ich dem erstmal aus dem Weg gegangen bin. Und da weiß ich noch, wie heute, da bin ich in der Küche und wasche irgendwie, ich hatte was getrunken, wasche das Glas ab und dann sagt der Heilige Geist zu mir, melde dich bei ihm. Nein, doch, ich möchte, dass du dich bei ihm meldest. Da habe ich echt rumgehühnert so. Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, ich habe dich so angenommen, wie du bist. Und ich habe all die Sünden, die du als Christ begangen hast, vergeben, und habe dir immer wieder die Hand gereicht zum Neuanfang. Und ich möchte, dass du diesen Mann annimmst, ohne irgendetwas von ihm zu fordern. Weil ich habe immer gesagt, der kriegt meine Gnade nicht zum Nulltarif. So, also ich begnadige ihn, ja, ich bin auch bereit, ihm zu vergeben, aber der hat mich auch um Vergebung zu bitten. So. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt und so. Sie sagte, ja, das ist gut. Und dann haben wir uns gemeinsam bei der Person dann gemeldet. Was soll ich sagen? Der war total baff, dass ich so freundlich war zu ihm. Und hat gar nicht lange gedauert, da hat er sich von alleine entschuldigt. So, aber hätte er das nicht getan, wäre es auch in Ordnung gewesen. Das war für meinen Seelenfrieden wäre das nicht relevant gewesen. Für meinen Seelenfrieden war nur wichtig, dass ich ihn so angenommen habe, wie er war. Ich muss ihn ja nicht gleich heiraten, oder das sowieso nicht. Aber ich sage so, ich muss ja mit dem nicht gleich ganz viel unternehmen oder so. Jetzt könnte ich das. Mittlerweile ist unser Verhältnis so gut, dass das geklärt ist. Das zweite Beispiel, das ist 2 Wochen alt. Kann ich ganz frisch erzählen. Als ich die Predigt schon am entwickeln war in meinem Kopf, da kam das. Da sagte meine Frau zu mir, sag mal, was ist eigentlich mit Bruder XY? Ich sage, ja, ich habe dem vergeben. Es gibt jemanden, der hat mich so doll geschädigt, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Der hat so einen Link. Und ja, ich habe dem vergeben. Ja, bist du dir ganz sicher? Ja. Und ich bin mir auch sicher. Ich habe das daran gemerkt, dass mir die Suppe nicht mehr hochkam, wenn ich an den dachte. Das ist jahrelang noch ab und zu mal passiert. Und dann ließ das immer mehr nach. Also Gott gibt uns auch Zeit, will ich damit sagen. Wir müssen uns jetzt nicht in so einen Vergebungsstress bringen oder in so einen Heiligungsstress. Aber auch nicht in so eine Vergebungs- oder Heiligungs-Laissez-faire-Geschichte. Das auch nicht. Beides ist verkehrt. Und dann sagt sie, ja, melde dich doch mal bei dem und besuch den doch mal. Meine Frau war auch leidtragend. Ausgerechnet sie sagt, ich soll mich bei dem melden. Okay. Ich habe so die Stimmung gehabt, red du mal, ich mache das im nächsten halben Jahr irgendwann mal. So wie mit meinem Zahnarzt, habe ich auch erstmal gemauert, dass es nicht so schnell geht. Doch was passiert? Ich musste jemandem eine SMS schicken, wegen einer Sache, und dann lese ich plötzlich den Namen von dem. Und ehe ich es mich versah, drückt mein Finger darauf und ich schicke ihm eine kleine Botschaft. Da hat der Finger fast von alleine gemacht. Ich sage, wenn du der und der bist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das deine Nummer ist, dann möchte ich, lass uns mal gucken oder so. Ich habe das Handy noch gar nicht ganz weggelegt. Boom, da ruft er an. Martin! Und hat sich gefreut wie sonst was. Okay. Tja, und dann haben wir uns irgendwann getroffen. Und er hat mich noch nicht um Vergebung gebeten, aber ich habe eins gemerkt. Der ist völlig verändert. Der ist demütig geworden. Und das andere kommt auch noch. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Und ich bin total froh, dass ich jetzt ganz auch in der sichtbaren Welt in Frieden bin. So kann ich jeden nur ermutigen, bei jeder erkannten Sünde, bei jeder erkannten Nichtvergebung, bei jeder erkannten schlecht in einem Rückenreden oder all diese Dinge, wo der Feind uns knechtet, ja, Vergebung ist da, aber es kommt der Moment, da gibt es auch auf die Ohren. Und warum? Weil Gott uns liebt. Er züchtigt, wen er liebt. Stell dir vor, vielleicht das letzte Beispiel, dann mache ich Schluss. Ich bin schon über die Zeit. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber das passt. Ich war vielleicht 4, 5 und war mit meiner Mutter in Haagseide in Norderstedt bei Omi. Und meine Mutter, ich bin so an der Hand von meiner Mutter und plötzlich renne ich über die Straße. Meine Mutter macht so und der Bus macht so und ich bleibe am Leben. Das nächste, was passierte, flosch. Das war die Backpfeife meines Lebens, die ich bekam. Nur ein Englischlehrer haute mir nochmal genauso eine dolle Backpfeife, weil ich frech war im Unterricht. Und ich war total geschockt. Wieso hat meine Mutter mir jetzt so eine schlimme Backpfeife gehauen? Aber wisst ihr was? Ich bin nie, ever vor den Bus gelaufen. Später habe ich das begriffen, dass sie mir das Leben gerettet hat und dass diese Backpfeife hat sie im Affekt gemacht. Aber das hat Nachhaltigkeit gehabt. So, wir erleben es manchmal, dann mache ich aber wirklich Schluss. Das muss ich jetzt tatsächlich loswerden. Ich habe eine Ausbildung als Erzieher gemacht und da war ein kleiner Junge. Nein, mach ich nicht! Und dann kam der Vater. Tobias, willst du denn jetzt nicht mal mitkommen?
Nein!
Und dann kam die Mutter. Tobias, das ist aber nicht gut, wenn du nicht mitkommst. Und wir saßen da mit der Erzieher. Ich wäre fast ausgerastet. Ich hätte den Bengel fast an seinen Ohren genommen. So. Und dann irgendwann nach zwei Stunden ist er dann mitgegangen. Der hätte eine klare Durchsage gebraucht, dann wäre alles gut gewesen. Gott ist nicht so zu uns. Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig, Gott vergibt. Und wenn es sein muss, kriegen wir auch mal eine Ohrfeige. Amen.